dann ist es immer die Frage meines Erachtens, wie viel Informationen hat der Angreifer. Also wenn der Angreifer aware über bestimmte Informationen intern ist, dann hat das auch relativ leicht durchzukommen. Und von daher ist es dann immer eine Kombination aus menschlichem Verhalten, das, was an Leaks vielleicht draußen ist oder noch draußen gelangt ist, und aber auch Technik, die es vielleicht gerade noch nicht abfangen kann. Es gibt zum Beispiel in den Niederlanden Statistiken, man den jetzt glauben mag oder nicht, dass jedes 10. Kind in irgendeiner Form halt cyberkriminell ist. Also es fängt dann halt irgendwie mit so kleinen Kavaliersdelikten und so weiter an. Und am Ende haben die irgendwie einige Bitcoins und 250.000 Euro auf dem Konto. Und die Eltern wissen es halt nicht. Also wie kommen wir da vor die Lage?
Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellermann.
Ja, und damit wieder herzlich willkommen zu unserem Human Firewall Podcast, bei dem ich dieses Mal David Kreft begrüßen darf. Und David ist Chief Information Security Officer und Head of Corporate Security and Data Protection, langer Titel, wollen wir gleich drüber reden, bei WAGO. Und WAGO, da wird es jetzt wahrscheinlich unter unseren Zuhörern zwei Gruppen geben. Die eine Gruppe hat da vielleicht noch nichts von gehört, die andere Gruppe nutzt den Namen wahrscheinlich sogar täglich in ihrem Beruf, und welcher das ist, da wollen wir gleich nochmal drauf eingehen. Also es ist im Bereich Verbindungs- und Automatisierungstechnik. David ist seit fast 15 Jahren bei WAGO und hat dort im Grunde viele Bereiche auch gesehen. Und wir wollen uns heute eigentlich über drei Sachen unterhalten, denn das sind auch drei Sachen, die, David, dich in deinem täglichen Leben und Beruf, glaube ich, begleiten. Das ist zum einen das Thema Security als solches, aber auch Security Awareness und Sicherheitskultur. Dann KI und Bildung. Und zu guter Letzt wollen wir auch noch heute einmal so einen kleinen Deep Dive machen in den Bereich Regulierung und die ganze Regulatorik um den Themenkreis Security. Da kommen ja sehr, sehr viele Regulierungen gerade auf uns zu, und wir wollen mal so ein bisschen, ja, Licht ins Dickicht bekommen. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich, David. Willkommen in unserem Podcast. Hi.
Hallo Niklas. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja. Freut mich sehr. Wir arbeiten ja schon relativ lang zusammen, haben uns, ich habe eben scherzhaft gesagt, wir sehen und wir verpassen uns eigentlich immer nur auf Bühnen. Du hast ja auf unserer Human Firewall-Konferenz auch schon, glaube ich, vor 2 Jahren auch über unsere gemeinsamen Erfahrungen gesprochen. Und da wollen wir uns gleich auch nochmal etwas genauer zu unterhalten. Ich freue mich, dass wir heute mal so ein etwas ausgedehntes Gespräch führen. Wie gesagt, während wir uns sonst eben bei Vorträgen immer nur gegenseitig in der Agenda sehen. Aber bevor wir das machen, möchte ich dir wie immer 5 Fragen stellen. Und zwar einfach mal ganz spontan bitte antworten. Es sind immer Entweder-Oder-Fragen und du musst dich für eine Option entscheiden. Und das erste ist: KI, Fluch oder Segen?
Am Ende Segen.
Am Ende Segen. Okay, wollen wir gleich mal etwas weiter vertiefen, warum du kurz gezögert hast. Teamarbeit oder Einzelarbeit?
Teamarbeit.
Da hast du nicht gezögert. Lieber eine sichere Wohnungstür oder ein sicheres Computerpasswort?
Schwierige Frage als jetzt hier so, ne? Meine Haustür würde neulich, wir haben die neulich mal aufmachen lassen, weil wir einen Schlüssel nicht hatten. Also von daher weiß ich, dass ich eine sehr sichere Haustür habe. Das hat Stunden gedauert. Ein sicheres Passwort finde ich doch sehr wichtig.
Man kann wahrscheinlich mehr Schaden anrichten, wenn man ein Passwort hat, als wenn man so eine Haustür aufbricht, ne?
Ja. Das denke ich auch.
Ich hatte eine andere Erfahrung. Mir ist mein Schlüssel in meinem Fahrradschloss abgebrochen. Und das war eigentlich ein eher teures Fahrradschloss. Und dann war ich sehr, sehr, sehr schockiert, wie schnell ich es dann mit einem sehr günstigen Tool aufbekommen habe.
Aber die Frage ist ja, warum ist das denn so, ne? Mit den Kennwörtern, warum das irgendwie so ein Thema ist. Kennst du sicherlich auch den Bericht vom BSI. Da heißt es irgendwie, dass man heutzutage über 150 verschiedene Kennwörter hat oder Zugänge. Ob es dann verschiedene Kennwörter ist, ist was anderes. Ja. Von daher ist es natürlich unglaublich wichtig, halt unterschiedliche Kennwörter zu haben an der Stelle. Ansonsten komme ich ja in ganz, ganz viele Systeme rein, wenn ich keinen zweiten Faktor habe.
Lass uns da gleich auch nochmal etwas tiefer drauf eingehen, denn das wirft dann direkt auch die Frage auf, wer soll sich denn 150 starke Passwörter merken? Kann wahrscheinlich kein Mensch. Dann die 4. Frage, Struktur oder Flexibilität?
Flexibilität.
Und jetzt, weil es auch sehr zeitlich aktuell ist, im Urlaub, wir wissen, das ist eine gar nicht so ungefährliche Phase, aber auch da wollen wir drauf eingehen. Hier ist jetzt eher die Frage, regelmäßig E-Mails checken oder komplett abschalten?
Komplett abschalten.
Ist sehr wichtig, würde ich auch aus psychologischer Perspektive sagen. David, du bist seit 15 Jahren bei WAGO jetzt oder fast 15 Jahren. WAGO ist das weltweit führende Unternehmen in der Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Jetzt wissen wahrscheinlich dann einige von unseren Zuhörern immer noch nicht genau, was WAGO macht. Also ich bin jetzt auch kein Elektro-Profi, habe aber mal so ein bisschen reingehorcht. Und es ist tatsächlich so, wenn du jetzt in dem Bereich Elektro unterwegs bist, damit meine ich jetzt nicht die Musik, sondern den Beruf, das Berufsbild, dann ist das im Grunde wortgleich mit einer bestimmten Produktkategorie. Also so wie Tempo, Taschentücher, es gibt natürlich auch viele andere
Marken. Gib mir mal die WAGO.
Gib mir mal die WAGO. Also das ist schon ein Begriff, ne? Und das muss man erstmal schaffen. Es ist im Grunde ja mehr als ein Hidden Champion. Wie ist so die Geschichte des Unternehmens, aber auch deine vielleicht dazu? Du bist vor 15 Jahren reingekommen. War WAGO schon ein Weltmarktführer zu dem Zeitpunkt oder wie war das?
Genau, ich bin tatsächlich 2004 bereits gestartet.
Oh.
Am 1. April sozusagen damals. Da war WAGO auch auf jeden Fall eine Marke, schon sehr stark bekannt. Wir sind ja 1951 gegründet worden. Und das hat sich aber über die Jahre sehr, sehr stark nochmal ausgedehnt. Also alleine an Kennzahlen, wenn wir über Mitarbeiter sprechen, waren es damals, glaube ich, um die 3000 international. Heute haben wir um die 9000. Wir haben vor 2 Jahren erstmalig die Milliarde an Umsatz geknackt. Und da hat sich einiges getan. Wenn ich von der Sicherheit natürlich gucke, hat sich noch mehr getan, würde ich fast behaupten. Also damals ging es eher noch um Portfilter, Firewalls. Es gab natürlich auch Virenscanner, sehr rudimentär, würde ich mal behaupten. Und da hat sich gerade aus meiner Sicht so in den letzten 10, 12 Jahren einiges entwickelt, muss man tatsächlich sagen. Genau.
Mhm. Dann erstmal, ich habe mitgerechnet, herzlichen Glückwunsch zum Betriebsjubiläum, dann sind ja 20 Jahre, jetzt gerade auf den, fast nicht auf den Tag, aber vor ein paar Monaten. Bist du da in den Security-Bereich eingestiegen? Also ich frage das häufig bei Menschen, die schon länger oder die jetzt im Security-Bereich sind und schon auf eine etwas längere Erfahrung zurückblicken können. Am Anfang war das ja noch alles sehr rudimentär. Du hast gesagt, da war dann eher der Virusscanner im Vordergrund. Eine richtige Cybercrime-Industrie, wie wir ja heute sie sehen und auch viel davon sprechen, gab es ja damals so noch nicht.
Ne? Nee, genau. Ich muss noch mal weiter ausholen. Ich war vorher im Netzwerkbereich beim Provider aktiv. Also von daher kannte ich die Security-Themen auf jeden Fall auch schon. Habe hier viel im Netzwerkbereich anfänglich gemacht. Hatte ein sogenanntes Windows-Entwicklungsteam mit dabei als zweite Aufgabe. Habe die Dinge halt weiterentwickelt. Das ganze Security-Thema kam dann tatsächlich 2015 erst so richtig ins Rollen, wo wir uns die Frage gestellt werden haben, wie kommen wir denn vor die Lage? Mhm. Also das Thema Brandherdbekämpfung, was ist eine gute priorisierte Security-Agenda? Diese Dinge haben wir dann 2015 angefangen zu entwickeln, auch mit externen Partnern an der Stelle, um einfach das Thema Security mehr Sichtbarkeit zu geben. Und haben dann 2017 tatsächlich diese CISO-Rolle auch geschaffen, um halt eine klare Verantwortlichkeit auch mitzubringen. Und seitdem arbeite ich mit meinem kleinen Team daran, halt bestimmte Dinge nach vorne zu bringen. Und da haben wir sehr, sehr viel meines Erachtens auch geschafft, sehr gut zusammengearbeitet, auch mit der IT und allen Beteiligten. Gerade anfänglich eher in den IT-Themen unterwegs, um da halt State of the Art aufgestellt zu sein und dann vor 2 Jahren auch das Thema OT-Security nochmal mehr in den Fokus genommen, weil als produzierendes Unternehmen ist das sicherlich ein großes Risiko, wenn die Fertigung nicht mehr läuft an der Stelle. Von daher haben wir geguckt, wo sind die Risiken, wie sind wir da aufgestellt, eine entsprechende Roadmap aufgesetzt und arbeiten jetzt aktuell auch noch mit den Kollegen halt ab. Also von daher hat sich schon sehr, sehr viel entwickelt. Vielleicht so das letzte Thema, was ja auch mit reingekommen ist, würde ich sagen, das Thema KI, also von Angreifern genutzt sozusagen, um unsere Mitarbeiter hinters Licht zu führen, um zielgerichtete, zum Beispiel Phishing-E-Mails zu verschicken. Das, was man ja vorher immer erklärt hat, ne, irgendwie Groß-Kleinschreibung, muss drauf, wenn das nicht passt, ne, ist wahrscheinlich eine Phishing-E-Mail, das funktioniert, würde ich sagen, heute nicht mehr ganz. Die sind sehr gut gemacht. Wir stellen halt schon fest, dass es zielgerichteter ist. Von daher wird auf der einen Seite von der Angriffsseite KI sicherlich ein Thema werden, mit dem wir uns noch mehr auseinandersetzen müssen. Aber auch auf der Verteidigungsseite werden wir KI nutzen, um automatisiertere Dinge halt laufen lassen zu können.
Ja, lass uns da auch gleich nochmal etwas tiefer reinspringen. Du hast eine interessante Sache gesagt. Also 2015 habt ihr im Grunde so das, sagst du, ne, vor die Lage kommen. Das war ja, schon genau. So ein Bericht aus dem Militärbereich. Und ich glaube, das trifft es auch sehr gut, weil wenn ich gefragt werde, wie ist eigentlich so die Entwicklung jetzt im Cybercrime-Bereich der letzten 10 Jahre, dann sage ich immer, für mich ist so 2015, 2016 ein absoluter ja, ein Ausschlagpunkt gewesen. Und wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, warum ist das so, dann sieht man, dass dort zum Beispiel der Bitcoin-Preis zum ersten Mal nochmal so richtig durch die Decke gegangen ist. Und dann sieht man eben auch, dass das irgendwie korreliert mit dem Aufkommen von Ransomware, also ja, Verschlüsselungstrojanern. Und einige Firmen hatten dann ja das Glück, sage ich mal, schon sehr früh getroffen worden zu sein und haben dann sehr schnell was gemacht. Andere waren proaktiv und haben sich das Thema sofort angeguckt. Aber seitdem geht es erst so richtig los und der Name des Titels des Chief Information Security Officer, den gab es eigentlich davor ja gar nicht so richtig. Ne? Da warst du wahrscheinlich einer der ersten hier in Europa oder Deutschland, die den Titel so hatten.
Das glaube ich nicht ganz.
Aber es ist ein Phänomen, wo man gesagt hat, das ist jetzt so wichtig, wir müssen das irgendwie hoch aufhängen. Ne?
Ja, also ich denke, mit dem Thema Ransomware, mit den ersten Outcomes, die es da gab, war einfach das Thema sichtbarer an der Stelle. Bis hin dann zu der Triple Explosion sozusagen, ja, die wir jetzt halt heute sehen. World Economic Forum, die bringen auch immer ihren Risikobericht raus, den haben wir auch jahrelang immer verwendet, um zu zeigen, wo denn halt, damals war es ja sogar noch nach Ländern sortiert, die Risiken zum Beispiel in Deutschland stehen. Und da war das Thema Cyberattacken, was ich jetzt zu Ransomware auch inkludieren würde, war auf Platz 1. Ja. Und dann hat man schon, denke ich, so einen Hebel zu sagen, okay, also worüber reden wir denn hier? Wir reden darüber, dass Unternehmen nicht nur mal einen Tag ausfallen, sondern dass sie halt wochenlang oder monatelang ausfallen, bis sie halt sozusagen wieder arbeitsfähig sind. Und das ist, glaube ich, vielen Geschäftsführern an der Stelle, zumindest in unseren, schon bewusst gewesen auch zu dem Zeitpunkt, um halt entsprechend zu investieren. Und man muss ja immer weitergehen, aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf. Dass, wenn wir das Thema Lieferkette oder Supply Chain angucken, das sind ja auch solche Themen. Ne? Also was passiert, wenn mir mein Zulieferer, der halt für uns kritisches ausfällt aufgrund einer Ransomware-Attacke, was können wir dann noch liefern in den nächsten 2-4 Wochen, diese ganzen Themen. Und von daher, wir haben vor 2,5 Jahren dann noch angefangen, das Thema Business Continuity Management und Krisenmanagement strategisch anzugehen. Da haben wir einen Bereich jetzt sozusagen auch geschaffen, weil wir einfach davon ausgehen, am Ende werden wir auch attackiert, natürlich, das sehen wir jeden Tag, aber auch betroffen sein. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, den Impact so klein wie möglich zu halten. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns präventiv sozusagen auf Krisen vorbereiten, im Sinne von Krisenstab und Business Continuity Management, um auch weiterhin lieferfähig zu sein. Das halte ich halt zumindest aus meiner CISO-Brille schon für einen wichtigen Bestandteil, warum wir dieses Thema auch direkt mit angestoßen haben vor 2 Jahren.
Und das, ich meine, lass uns direkt reingehen. Du hast Supply Chain Risiken angesprochen. Wir sehen das natürlich häufig auch aus der Brille im Grunde des Zulieferers, wo man eben, wenn man in die Zeitung guckt, dann gibt es ja durchaus die Berichte, wo Firmen am Rande der Existenz stehen, weil plötzlich haben sie einen Betriebsausfall. Die Kunden kommen danach ja nicht wieder, weil die haben ja die gleichen Probleme. Ne? Die sagen auch, okay, wie kann ich jetzt meine Supply Chain weiter hier am Laufen halten? Und irgendwie gibt es so eine Kettenreaktion oder so einen Dominoeffekt, wo dann plötzlich sehr, sehr, sehr viele Unternehmungen gefährdet sind. Ein Weg, den man natürlich dann geht, ist eben stärker zu kollaborieren entlang der Supply Chain. Also man sagt halt eben, meine Zulieferer, die gucke ich mir etwas genauer an oder denen helfe ich vielleicht sogar auch, sich abzusichern. Ist das etwas, was ihr auch schon proaktiv macht, entsprechend auch mit euren Zulieferern dort zusammenzuarbeiten im Security-Bereich?
Ja, das tun wir auch sehr intensiv. Wir sind auch dazu angehalten, alleine, wir sind ja auch ISO 27001 zertifiziert, das Thema halt mit aufzunehmen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, sind wir natürlich auch betroffen von unseren Kunden wiederum, entsprechende Audits durchzuführen, daran teilzunehmen, entsprechende Fragebögen zu beantworten. Und da muss ich wirklich sagen, fehlt mir noch so ein Stück weit die Standardisierung an der Stelle. Also jeder Kunde kommt mit seinem eigenen Fragebogen. Es gibt keinen Standard an der Stelle. Man muss sich immer wieder individuell darauf einlassen. Und da wäre es ein Wunsch und Wille, eher Richtung Regierung auch mal drüber nachzudenken, ob man, wie die Österreicher beispielsweise, einen Standard schaffen könnte, auf den man sich committet. Und dann sind wir fast, was weiß ich, sind wir irgendwie Gold quasi, haben wir einen Goldstatus oder einen Silber- oder Bronzestatus, der vielleicht dann sogar auch noch andere monetäre Vorteile mitbringen könnte gegenüber dem Staat. Da sind wir aber noch weit von entfernt. Also man braucht dann, um das wirklich sauber durchzuziehen, natürlich auch die Ressourcen und Mannkapper, seine ganzen Zulieferer entsprechend mit Verträgen zu versehen, Self-Assessments durchzuführen, im kontinuierlichen Monitoring zu haben und so weiter. Und das ist schon sehr aufwendig und ich glaube, an der Stelle könnte man mehr standardisieren, was wir heute noch nicht tun. Richtung T-Sax geht das so ein Stück weit.
Genau, T-Sax macht das ja so ein bisschen im Bereich des Automobilbereichs. Vielleicht genau. Auch für unsere Zuhörer ganz kurz. Also es geht ja im Grunde darum, dass man sich entlang der Lieferkette besser besser kennenlernt. Ne? Also dass man eben sagt, wie macht ihr das mit, was weiß ich, mit technischer Sicherheit, auch Security Awareness ist dort ein Thema. Wie schult ihr eure Mitarbeitenden? Und dann gibt es so verschiedene Regulierungsframeworks, auf die wir am Ende ja auch noch etwas tiefer mal eingehen wollen. Und T-Sax für den Automobilbereich, also die Automobilbranche an sich, hat das so ein bisschen vorangetrieben. Da hätte ich gedacht, das ist schon ein standardisierter, aber ist es offensichtlich nicht.
Also nicht für die ISO 27001 Themen, da ist es das tatsächlich nicht. Da sieht man ganz unterschiedliche Fragebögen oder auch Assessments. Es ist halt noch nicht wirklich standardisiert. Also alleine ist ja mal von der Fragetiefe geht es manchmal von 40 Fragen bis tatsächlich 800 Fragen an der Stelle. Was natürlich auch entsprechend aufwendig ist zu beantworten, wahrscheinlich auch beim Auswerten. Mhm. Und von daher, da hat man noch nicht den Standard an der Stelle. Und es kostet im Grunde genommen nur Kappa, das dann entsprechend zu beantworten und individuell damit umzugehen.
Was mich jetzt einfach persönlich interessiert, Österreich geht dort einen Sonderweg, sagst du, oder nicht Sonderweg, aber die haben da mehr Standardisierung reingebracht, indem sie aus Regulatorseite dort Fragebögen vorgegeben haben.
Na, die haben Folgendes gemacht, die haben es relativ überschaubar von den Fragen, die sie da drin haben. Haben wir Folgendes gemacht, man kann sich sozusagen, wenn man so möchte, zertifizieren anhand der Fragen, die da drin sind und erhält dann einen Status, also einen goldenen, silbernen, bronzenen Status, der dann wiederum von anderen Unternehmen, die sich da halt auch mit angeschlossen haben, halt akzeptiert wird. Das heißt, am Ende beantwortest du das Ding für Österreich zumindest erstmal nur einmal. Und nicht für jeden Kunden individuell. Und so etwas wäre ja auch in meinen Augen etwas, was man schon anstreben sollte, hier in Deutschland zu sagen, ich gebe einmal ein Assessment, von mir aus auch einmal im Jahr, von mir aus auch ein Stück weit detaillierter. Und das können dann wiederum andere Kunden, die daran halt dann Interesse haben, sich angucken. Und ich muss nicht immer wiederum alles individuell beantworten.
Also im Grunde ist das jetzt mal, sagen wir, die Ohren können jetzt die Kolleginnen und Kollegen vom BSI spitzen, aber die haben ja sowas zum Beispiel auch mit so einem Sicherheitskennzeichen gemacht, das sich aber sehr stark eher so Richtung Hardware-Zertifizierung orientiert. Ne?
Ja, wir haben die Idee aber schon über die entsprechenden Verbände auch ans BSI
platziert. Sehr gut, sehr gut. Aber wie gesagt, wir wiederholen das gerne nochmal hier an der Stelle. Ich finde es auch eine gute Idee, es spart Arbeit, es gibt dem Ganzen auch vielleicht eine offiziellere, nicht Absicherung, das wird ja dann nicht mehr dann nochmal stark hinterfragt wahrscheinlich, aber du hast im Grunde an einer Stelle Daten, die für alle hilfreich sind.
Ja, genau. Das ist die Idee.
Und natürlich ein wichtiger Faktor ist auch, da sprechen wir sehr oft hier in dem Podcast auch drüber, dass Kollaboration, der Austausch, das Teilen auch vielleicht von Risiken und von Software-Schwächen ist ja auch etwas, was uns insgesamt dann absichert. Und es ist ein Bereich, wo auch direkte Wettbewerber miteinander sich austauschen können, weil es uns insgesamt eher hilft und wir davon als Volkswirtschaft profitieren.
Ja, genau, das stimmt. Aber vielleicht nochmal, warum machen wir das denn überhaupt? Warum machen die Unternehmen das? Weil sie halt einfach zum einen wissen wollen, dass die eigenen Daten bei dem Partner in guten Händen sind. Also hat er eine gewisse Cyberhygiene sozusagen etabliert an der Stelle? Oder habe ich dann vielleicht einen Data Breach demnächst und muss dann wieder hinterherlaufen? Zum anderen aber auch, um bestimmte einfach Rechte zu bekommen. Ne? Zum Beispiel auch das Recht der Auditierung oder auch das Recht, dass ich bestimmte Informationen, wenn zum Beispiel beim Partner ein Sicherheitsvorfall ist, schnellstmöglich bei mir auf den Tisch landet. Um halt entscheiden zu können, okay, muss man die Kommunikation vielleicht aussetzen, was ist da passiert, welche E-Mails sind schon so gelaufen und so weiter und so fort. Also man hat halt einfach durch diese engere Zusammenarbeit mit dem Partner natürlich einen höheren Vertrauensfokus oder eine höhere vertrauensvolle Zusammenarbeit bereits. Und natürlich, wenn die E-Mail dann vom Partner kommt, ne, und der Account wird an den Tag über kompromittiert und enthält entsprechende Links, dann geht es in der Regel auch direkt durch. Mhm. Also von daher ist es einfach umso wichtiger, sich mit den Partnern zusammenzutun und da halt ein gutes Vertrauensbündnis zusammenzuschaffen.
Ja. Und das ist auch notwendig. Ich habe mal, das ist eine Geschichte, vor etlichen Jahren habe ich mal einen CISO gesprochen, ich sag mal, von einer sehr großen internationalen Organisation. Genauer gehe ich jetzt nicht ins Detail. Und er sagte, ja, also wir haben natürlich diese ganzen Versicherungen von unseren Supply-Partnern. Und die haben ganz viele. Das ist eine sehr, sehr komplexe, große Organisation. Und die haben natürlich auch ihre Auditierungen und das sichern die denen auch zu. Er hat aber selber mal im Dark Web nach Breach-Informationen gesucht und hat dort etliche Domains von diesen Zulieferern gefunden. Und dann hat er nachgeguckt, wer hat sich denn bei uns gemeldet und das gemeldet im Grunde? Kein einziger. Also ich glaube, ein Sprung in Richtung Commitment und ein bisschen mehr Transparenz macht das Netzwerk stärker. Aber wir müssen das, also es ist auch noch ein Weg, weil natürlich nicht jedes Unternehmen da sehr transparent mit umgehen möchte, wenn es denn mal passiert. Ne?
Das stimmt. Aber mittlerweile erleben wir das schon, dass wir viele Meldungen auch von den Partnern bekommen, sofern sie leider einen Vorfall halt hatten. Also da gibt es schon mittlerweile entsprechende Formate, mit denen wir dann halt, oder Meldungen, mit denen wir dann umgehen. Auf der anderen Seite werden sie durch NIS2 natürlich auch am Ende gegebenenfalls sogar verpflichtet werden vom BSI, dieses zu tun.
Und da wollen wir gleich nochmal etwas tiefer drauf eingehen, aber vielleicht nochmal der Sprung zurück oder der Zoom raus. Also das sind jetzt natürlich Themen, die uns heute sehr bewegen. Wenn du jetzt mal auf deine 20-jährige Erfahrung blickst, jetzt nur speziell in diesem Unternehmen, was sind denn so die Trends auch gewesen? Du hast gesagt, am Anfang Antivirus, da kümmert man sich um die Basics. Wir arbeiten ja sehr stark in diesem Faktor Mensch eben zusammen. Ist das etwas, was auch von Anfang an da war oder kam das erst später auf?
Ja, die Menschen waren schon da, aber wenn es jetzt um Security geht, würde ich sagen, war es nicht so vordergründig. Ne? Also da wurde sich eher auf die Technik verlassen, auf die Firewall, auf den Antiviren-Client, auf den Proxy-Server. Alles das, was man so hatte, sag ich jetzt mal 2004, aber auch 2010 würde ich noch unterschreiben. Ja, dann hat sich ja so ein Stück weit entwickelt. Alleine wenn man jetzt mal über Firewalls nachdenkt, dann kamen so Web-Application-Firewalls auf einmal auf den Markt. Und das Ganze hat sich weiterentwickelt. Ne? Dann kamen die Cloud-Systeme, die dann auch wiederum mehr Features mit sich brachten notwendigerweise. Und irgendwann, also ich würde sagen, in den Anfängen habe ich jetzt nicht irgendwie über einen Human Factor im Bereich von Security nachgedacht. Also vielleicht war ich da auch late to the party, aber keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall nicht ein Thema an der Stelle mittlerweile. Und wenn wir auch mal an die eigenen Sicherheitsvorfälle, die wir so sehen, schauen, würde ich schon unterschreiben, dass 90% auf menschlichen Versagens tatsächlich zurückzuführen ist. Und das deckt sich nicht nur mit eurer Statistik, sondern das ist wirklich etwas, was wir intern auch sehen. Einfach menschliches Fehlverhalten, vielleicht wurde der Prozess nicht richtig eingehalten oder ähnliches oder unter Zeitdruck oder. Das ist halt auf jeden Fall, hat sich das Blatt gedreht und dadurch, gehen wir mal auf das KI-Thema, ne, dass die Dinger einfach besser heute auch gebaut werden, was zum Beispiel eine Phishing-E-Mail angeht oder auch Deepfake, wie beispielsweise Voice-Faking, ist ja jetzt auch nicht mehr so neu, ne, aber sehen wir hier auch natürlich an der Stelle. Und dann ist es immer die Frage meines Erachtens, wie viel Informationen hat der Angreifer? Also wenn der Angreifer aware über bestimmte Informationen intern ist, dann hat das auch relativ leicht durchzukommen an der Stelle. Und von daher ist es dann immer eine Kombination aus menschlichem Verhalten, das, was an Leaks vielleicht draußen ist oder noch draußen gelangt ist, und aber auch Technik, die es vielleicht gerade noch nicht abfangen konnte.
Lass uns da mal genau drauf eingehen. Also du hast beschrieben, ne, also das finde ich schön, die Menschen waren auch vor 20 Jahren schon da. Der Blick der Security-Industrie oder Security-Szene war, glaube ich, in dieser Anfangszeit sehr, also entweder wurde da komplett ignoriert, die Menschen, oder es wurde eher so sogar ein bisschen negativ das Ganze betrachtet. Also das ist so das, was, als wir angefangen haben, gab es halt, also da gibt es immer so ein Cartoon, ne, der Mensch als schwächstes Glied oder als Schwachstelle. Und wir haben versucht, das ein bisschen umzudrehen, weil, ne, du hast die Situation beschrieben. Klar, da gibt es Fehlverhalten, das ist aber nicht immer natürlich, oder in den wenigsten Fällen will da jemand irgendwie was, einen Fehler machen, ne? Sondern da gibt es dann auch Prozesse, die vielleicht angepasst werden müssen oder eben nochmal besser geschult werden müssen. Oder eben jetzt dann auch wirklich Kriminelle, die das perfide ausnutzen. Und du hast genau das beschrieben. Also die haben dann Informationen, vielleicht haben die vorher irgendwo auf ganz anderer Stelle irgendwie abgegriffen. Die nutzen Social Media wie LinkedIn, aber sogar auch im privaten Bereich und nutzen dann eben auch KI. Ist das etwas, also hast du da auch irgendwie so greifbare Fälle, die du teilen kannst, wo mal sowas wirklich sehr perfide angewandt wurde? Oder sagst du sogar eher, das ist ein Flächengeschäft, den ganzen Tag kriegen wir hier KI-generierte E-Mails?
Ich würde das schon unterschreiben, dass wir den ganzen Tag KI-generierte E-Mails mittlerweile bekommen. Das würde ich schon unterschreiben. Also dass da, wir werten das sehr genau aus, gucken, was da so reinkommt, was gut gemacht ist, was wirklich gut gemacht ist. Das sind dann vielleicht so im Monat so ein paar Hände voll E-Mails, wo man sich schon sehr, sehr intensiv damit beschäftigt hat, um es hinter das Licht zu führen. Aber natürlich kommen hier tagtäglich irgendwelche Phishing-E-Mails rein, die wir auch über diese Systeme halt rausfiltern. Ne? Aber oftmals ist es halt eher gut gemacht. Dann wird einfach ein Kontakt vielleicht erstmal gesucht. Man schreibt eine Person an, da ist kein Link da drin. Die Systeme greifen quasi nicht direkt da drauf. Und dann versucht man ja in der Regel dann die Opfer sozusagen irgendwie auf einen anderen Kanal zu führen oder halt mit einer weiteren Person in Kontakt zu bringen, die dann halt immer alles Weitere dann sozusagen tut. Also da gibt's sicherlich Vorfälle, die, glaube ich, aber auch viele kennen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir hier sehr, sehr spezifische Fälle bekommen. Ich finde es halt vielleicht anders nochmal, auch wenn wir über die, sag ich mal, über die Jahre sprechen. Also wir haben immer versucht, warum, was, wie. Also warum ist das überhaupt ein Thema? Weil eigentlich die Betroffenheit der Mitarbeitenden und Kolleginnen und Kollegen, die ist ja wichtig, erstmal auch herzuleiten. Ne? Also das Vargo ist ja im Grunde genommen, wir haben alles grün als Farbe, ne? Bei uns ist irgendwie Auenland, könnte man sagen. Es ist vielleicht doch nicht ganz. Also das ist jetzt kein amerikanisches Thema, was irgendwie im Silicon Valley passiert, sondern es ist auch auf jeden Fall schon mal ein, das konnte man damals ja schon sagen, über diese Risiken vom World Economic Forum Report. Ja, also das Ding ist auch hier in Deutschland. Ne? Und dann trifft es vielleicht auch benachbarte Unternehmen, also kommt schon mal noch ein bisschen näher. Ne? Aber diese persönliche Betroffenheit, das ist dann halt so ein bisschen, was noch hergeleitet werden muss, glaube ich. Und da funktioniert es meines Erachtens ganz gut, wenn wir zum Beispiel den privaten Sektor aufmachen. Ne? Also wenn wir sagen, okay, was ist denn, wenn du deine privaten Bilder mal irgendwo verlierst? Im, sagen wir mal, Dänemark, im Ferienhaus, die Festplatte, 50.000 Bilder. Ne, habe meine privaten Daten sozusagen verloren, da sieht man sofort den Impact. Also jeder sieht den Impact in der Regel an der Stelle. Und das sozusagen auch mal in das Unternehmen zu bringen und zu sagen, ja, was bedeutet es denn auch im Unternehmen, wenn wir Bilder, Daten, Patente und so weiter halt verlieren an der Stelle. Also da irgendwo diese Brücke zu schlagen von dem Privaten in das Berufliche, hat sich zumindest aus meinen Augen bewährt, weil man dann vielleicht das eine oder andere Thema noch besser vielleicht nachvollziehen kann, warum es halt wichtig ist.
Ja, ich glaube, eine Sache, die du da beschreibst, ist eben also die persönliche Betroffenheit, ne? die Analogie aus dem Privatleben, ne? Weil da ist es häufig so, so ist es auch, wenn man sich die Cybercrime-Industrie anguckt. Die haben am Anfang, glaube ich, im Endnutzerbereich angefangen, haben gesagt, okay, wir verschlüsseln hier deinen Laptop oder willst deine Fotos wieder haben? Das sind unschätzbare Erinnerungen, dafür zahlst du. Und dann haben sie irgendwann verstanden, ach Moment, es ist vielleicht doch nochmal ein bisschen einfacher oder besser, ein Unternehmen zu erpressen, weil da geht es dann auch sogar um richtig Geld und da sitzt das dann vielleicht nochmal etwas lockerer. Und diese Betroffenheit, dieses Persönliche ist natürlich auch etwas, was wir, glaube ich, auch zusammen sehr erfolgreich machen, dass man eben nicht nur sagt, nun ja, der Faktor Mensch oder die Mitarbeitenden müssen unterwiesen werden, ja, das ist zwar auch eine rechtliche Voraussetzung, aber wenn wir das jetzt einfach nur machen, indem wir denen irgendwie die Richtlinie schicken oder wie das früher war, einmal einen halben Tag in so einen Seminarraum und dann gibt es da die Druckbetankung und dann am Ende wird unterschrieben. Genau, das führt zu nichts. Ne? Oder ist zumindest wahrscheinlich nicht der effizienteste oder effektivste Weg.
Das hat sich auch geändert, ja. Das denke ich auch. Also wenn wir jetzt das ist eine normative Anforderung zu sagen, ihr müsst auch bestimmte Richtlinien kennen. Wie man das dann macht, ist eine andere Frage. Wir versuchen das, wir können es direkt aufgreifen, wir versuchen es schon, zum Beispiel jetzt über die SourceSafe-Schulung, dass wir gucken, es gibt eine Richtlinie für die, ich sag jetzt mal End-User, wo wir halt gucken, sind diese Inhalte da drin abgedeckt, dann kann man das vielleicht auch über ein Web-Based-Training oder so zur Verfügung stellen an der Stelle, natürlich. Mhm. Ja, das kann man dann machen. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, was passiert, wenn eine Person zum dritten Mal oder vierten Mal dasselbe Training halt bearbeitet hat. Also wie kriegen wir da halt auch eine gewisse Vielfalt mit rein? Und zugleich vielleicht auch, wenn wir jetzt über Phishing-Simulationen oder Ähnliches sprechen, ne? Also wenn ich nicht klicke in meinem Real Life, warum muss ich dann die Schulung mal machen? Ne? Und das halt, ich glaube, das entwickelt sich jetzt genau in die richtige Richtung, zu sagen, okay, User Behavior, also das, was ich jetzt gerade, wie ich mich auch verhalte und das, was ich auch nutze, das bekomme ich dann halt zum Beispiel auch in den Web-Based Trainings und das ist dann sicherlich ein Stück weit fairer. Das ist aber für mich immer nochmal, also wenn wir über Web-Based Trainings sprechen, das ist so ein Baustein in, ich glaube, in Security Awareness. Ne? Das ist mit Sicherheit auch nicht der letzte. Zumindest haben wir viele andere Dinge noch gemacht. Du warst auch mal hier als Speaker.
Genau, da erinnere ich mich nämlich sehr gut dran. Da haben wir uns, glaube ich, persönlich kennengelernt. Ja. Und da habe ich vor euch so einen Vortrag gehalten, vor, glaube ich, IT-Leadern oder...
Ja, genau. Nee, das war schon deutschlandweit. War deutschlandweit freigeschaltet. Kam auch sehr gut an der Stelle, weil einfach, da ging es ja auch nochmal um das Private. Ne? Und was, ich glaube, auch soziale Medien waren ein Thema, was immer noch ein Thema ist. Ne? Soziale Medien sind immer noch ein Thema aktuell natürlich, um einfach auch mal aus dem Privaten da zu sprechen und zu sagen, okay, was sind denn Risiken da? Oder wir hatten mal einen anderen Speaker da, der hat uns, oder nicht uns, auch natürlich den Teilnehmenden gezeigt, was passiert denn, ne? Wenn jetzt mal so ein Hundebild im Flur bei Facebook postest, ne? Welche Metadaten sind denn da noch mit drin? Wie kann ich dann ein Profiling machen und so weiter und so fort? Also einfach mal so ein bisschen mehr drüber nachzudenken, halt was man da tut. Also von daher so Speaker haben wir gerne, haben wir viel mitgearbeitet. Wir hatten im letzten Jahr Escape Room hier aufgebaut. Das skaliert leider nicht so stark natürlich, aber ist auch nochmal ein gutes Mittel. Oder einfach in die Kantine mal stellen eine Woche und dann gibt's jeden Tag Fisch und wir machen Fischkampagne. Ja. Oder man angelt halt was. Oder. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, glaube ich, die man noch neben einem Web-based Training machen sollte, um halt das Thema zu transportieren.
Ich glaube, was du beschreibst, und wenn wir es mal einordnen, also auch für unsere Zuhörenden, die jetzt nicht jeden Tag sich mit Security Awareness oder Human Risk Management beschäftigen. Und das ist das, was ich zum Beispiel persönlich auch direkt von der Psychologie übertrage. Wir wissen sehr genau in der Psychologie seit wahrscheinlich fast schon 100 Jahren, gucken wir uns das Verhalten an. Und das kommt natürlich, diese ganze Forschung kommt häufig aus diesem Schulbereich. Ne? Also da hat man mit Schülern natürlich schon sich vor vielen, vielen Jahrzehnten angeschaut, wie behalten die Wissen, aber vor allem auch, ist denn Wissen gleich Verhalten? Und das ist eben ja nicht der Fall. Ne? Und deshalb muss man sich bewusst sein darüber, was sind denn so diese Faktoren, die dann letztlich auch zu einem sicheren Verhalten führen? Und da ist natürlich das Wissen durchaus ein Faktor, weil wenn ich nicht weiß, was sicheres Verhalten ist oder dass ich zum Beispiel meine 150 Passwörter nicht 150 Mal gleich verwende oder eben nur eins habe statt 150, das ist das eine, aber ich muss es auch verstehen, warum das für mich überhaupt relevant ist, weil in der Regel muss ich ja für dieses sichere Verhalten auch irgendwas tun oder ich muss vielleicht sogar etwas machen, was ein bisschen anstrengender ist, als einfach den einfachen Weg zu gehen. Und deshalb muss man das, was du beschrieben hast, diese persönliche Relevanz, Betroffenheit, das Verständnis des Kontextes darum, ne? Warum denn, es greifen uns Leute an oder warum darf ich denn jetzt das Hundefoto nicht posten? Und ich muss auch emotional ansprechen. Also das mache ich durch persönliche Relevanz. Das kann ich aber zum Beispiel auch machen, indem ich sehe, dass die Führungskräfte hier in diesem Unternehmen finden das wichtig. Oder meine Kollegen und Kolleginnen finden das sehr wichtig. Und so entsteht dann Sicherheitskultur. Ne? Und da muss man auf verschiedenen Ebenen die Leute so ein bisschen abholen.
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Also, aber auch auf den verschiedenen Ebenen, die wir vielleicht im Unternehmen haben. Ja? Die Führungskräfte müssen mitgehen, müssen das verstehen, warum das wichtig ist und ihre Leute halt auch mitnehmen und da vielleicht auch ein Stück weit mittreiben. Aber man muss schon jeden Einzelnen am Ende des Tages, zumindest von den relevanten Zielgruppen, was nahezu, glaube ich, wirklich alle sind, halt abholen, da wo sie stehen. Ob es jetzt ein Entwickler ist, an der Stelle, wo es vielleicht eher um Secure Development geht, also um Entwicklung von Quellcode in einer sicheren Umgebung oder ob es um IT-Admin geht, der sich langweilen würde vielleicht mit bestimmten Themen. Das ist schon sehr unterschiedlich. Genau. Und ich glaube, da muss man schon ein Stück weit drauf eingehen.
Ja, und dann personalisieren. Das ist etwas, was du auch eben erwähnt hast, dass man eben auch sagt, persönliche Relevanz erhöht man auch dadurch, indem man den Katalog anpasst oder die Lernziele anpasst dann für die verschiedenen Zielgruppen. Kommen wir mal zu einer Zielgruppe, die du schon angesprochen hast. Und das sind eben Führungskräfte oder Top-Management. War das schwierig, die mit ins Boot zu holen? Oder wie war da so euer Journey? Oder wurde da eigentlich sehr früh gesagt, nee, das ist etwas, was gehen wir jetzt proaktiv an?
Nee, das war, also ich bezeichne das als erste Phase, die wir da hatten, wo wir einfach dargestellt haben, warum das halt ein Thema ist. Also warum Informationssicherheit oder halt heutzutage, wie ich es auch als Cybersicherheit bezeichnen, halt wichtig ist. Dort umzusetzen, die Mitarbeiter mitzunehmen. Klar, gibt es dann Formate für Führungskräfte, wo wir in Führungskräftenrunden was gesagt haben, uns hingestellt haben, ein Stück was erzählt haben und dann auch mit dem Angebot, komm, ladet uns ein, wir gehen bei dir ins Team mit rein, wir erklären das auch nochmal, musst du nicht machen, lad mich mal gerne mit ein und dann entsprechend die Themen nochmal adressiert haben, anfänglich einfach, um das Thema transparent zu machen, auf jeden Fall. Und klar, die Geschäftsführung selber hat das Thema auch mitgetragen und trägt es natürlich immer noch mit. Und von daher war das immer ein guter Enabler, dort auch weiterzukommen an der Stelle.
Ja, ich erinnere mich an eine Geschichte, ich glaube, das war aber nicht bei euch, die wurde auf der letzten Human Firewall-Konferenz mal witzigerweise erzählt, wo dann tatsächlich der schon ältere Inhaber des Unternehmens tatsächlich durch die Gänge auch gelaufen ist und gefragt hat, hier, wie viele Abzeichen hast du denn schon gesammelt oder wie viele Punkte? Und da sieht man dann, dass das plötzlich dann für so ein Unternehmen viel mehr Sicherheitskultur-Momentum gibt, wenn man eben merkt, okay, auch dem ist es gerade besonders wichtig und der lebt es eben auch vor, der sammelt selber auch seine Abzeichen und nimmt diese Gamifizierung dann irgendwie auch mit. Aber es ist eben auch nicht, das passiert nicht über Nacht, denn man muss die Leute auch ins Boot holen. Ne? Aber dann hat man da natürlich einen sehr großen Effekt mit.
Auf jeden Fall. Also klar, wir hatten Ähnliches, dass der CFO bei uns sich auch geoutet hat. Ne? Also in der ersten Phase, wo wir SoSafe eingefügt haben, es halt auch mal irgendwo drauf geklickt hat und das halt quasi publik gemacht hat an der Stelle. Also vielleicht so ein bisschen similar an der Stelle. Ja. Klar, also dass der CFO selber auch draufgeklickt hat auf so eine Phishing-E-Mail und das haben wir dann nochmal eingebaut in den Newsbeitrag. Also von daher auch so ein bisschen nahbar, ne? Ich klicke halt auch mit drauf und am Anfang hatten wir auch eine sehr hohe Klickrate. Also von daher war das sicherlich sehr gut und ist es natürlich immer gut, wenn die Geschäftsführung mitspielt. Auf der anderen Seite denke ich auch, müssen wir uns nicht klein machen, ne? Also wir sind ja jetzt hier für Informationssicherheit beauftragt und können uns selber auch hinstellen und die Dinge halt erklären und sagen, warum, wieso, weshalb mittlerweile.
Na absolut. Für mich ist das so ein Teamgedanke, ne? Dass man sagt, okay, das ist jetzt natürlich klar, auch die originäre Aufgabe des Security-Teams dafür zu sorgen, aber letztlich, weil es ja so eine Art Unternehmenskultur-Komponente hat, machen wir das auch irgendwie alle zusammen. Und es gibt immer so diese Klischee-Geschichten, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr so viele von, wo dann, was weiß ich, ne, ein Teil des Managements sagt, ach Gott, die Security, die sagen mir immer nur, was ich nicht darf. Ich glaube, das hat sich sehr stark gewandelt über die letzten paar Jahre.
Ne? Ja, das ist spannend. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Ne? Also den Business Value zu zeigen, also wo ist jetzt wirklich der Mehrwert im Sinne von Cybersicherheit für das Unternehmen, das halt auch transparent zu machen an den verschiedenen Positionen und sich nicht immer als Bremse zu sehen. Ne? Das ist sicherlich ein Punkt, der über Jahre entwickelt wird dann im Unternehmen, wo durch einzelne kleine Themen dann immer mehr zusammenkommt, immer mehr eine Wand entsteht, sagen wir mal, die dann halt auch sichtbar wird. Also es ist nicht dieses eine. Und dann sieht man irgendwie, okay, ist ja cool, ne? Wenn wir die ja mit reinholen, dann kommen wir da durch, dann sind wir da irgendwie sicher, haben die Kundenanforderungen mit im Boot etc. Also ich glaube, das ist etwas, was über Jahre halt wachsen muss an der Stelle. Und was, muss ich wirklich sagen, bei uns in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert hat.
Ja, ein Vertrauen, das man sich im Grunde auch verdient. Und was ich auch oft festgestellt habe, ist so dieser Punkt, dass, und wir haben das eingangs schon gesagt, und am Ende werden wir nochmal auf die ganzen regulatorischen Frameworks kommen, dass eben viele auch kommerziell ausgerichtete Funktionen im Unternehmen wie Vertrieb mittlerweile auch erkennen, durch diese ganzen Supply-Chain-Themen, dass man braucht eine ISO vielleicht oder man braucht auch T-Sachs, wenn man ja Geschäft machen möchte im Automotive-Bereich. Und dementsprechend sind die sogar selber da ein bisschen dahinterher. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei uns ist es ja nun auch so, dass wir neben den Vago-Klemmen, die viele kennen, auch sogenannte Controller bauen, PFC-Controller, mit denen man dann eine Windkraftanlage, ein Gebäude steuern kann. Wir sind in der Schifffahrt unterwegs und so weiter, Energiebereich. Und die Kunden verlangen das ja auch. Also die Kunden verlangen ja heute zum Beispiel, wenn über den Cyber Resilient Act, also da geht es ja dann um Produktsicherheit sozusagen sprechen, wird es ja verlangt auch von den Kunden, dass wir entsprechende Normen halt einhalten, dass unsere Produkte sicher sind. Natürlich will man das, man möchte nicht, dass die irgendwie geleakt werden oder angreifbar sind halt an der Stelle. Und von daher ist das sicherlich bei uns jetzt gerade im Speziellen auch nochmal ein Thema, auch für den Vertrieb, die Dinge dann mit zum Kunden zu bringen und zu sagen, okay, wie gut sind wir da aufgestellt, wie können wir euch unterstützen, auch in den Sicherheitsfragen, die der Kunde halt so hat.
Ja, lass uns gleich auf diesen Cyber Resilience Act auch nochmal eingehen. Ich will nochmal auf eine Zielgruppe nochmal etwas näher drauf eingehen. Also wir haben eben über Top-Management gesprochen und du hast dann auch davor eine Sache erwähnt, nämlich, dass teilweise ja auch im privaten Bereich das Thema Cybercrime für viele Mitarbeitenden ein Riesenthema ist. Und genauso wie es im Business-Bereich natürlich Supply Chains oder ja, Lieferketten gibt, sehen wir sehr stark, dass sich das sogar auch auf den privaten Bereich auswirkt. Also dass quasi die Familien teilweise oder Familienangehörige als Eintrittspunkt genutzt werden von Cyberkriminellen. Und wir machen gemeinsam was ganz Besonderes. Das haben wir noch gar nicht mit so vielen Kunden gemacht, aber das Interesse ist da, dass wir unsere Plattform, die eigentlich nur für eure Mitarbeitenden da sind, auch auf die Familienmitglieder ausweiten. Und ja, genau. Diese Initiative kam sehr stark von dir. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Die kam nicht von mir persönlich, aber von einem Mitarbeiter, der sehr gute Ideen hat. Basiert einfach darauf zu sagen, okay, also wie können wir die Akzeptanz noch höher bekommen? Zum einen für das Thema SoSafe, zum anderen, wie können wir die Familie sozusagen auch unterstützen im Sinne von, worauf musst du achten bei einer E-Mail? Ne? Also worauf kommt es da halt an oder wie bewege ich mich in Cloud-Systemen und so weiter? Also Dinge, die ja, oder was ist ein gutes Passwort? Ne? Also alles, das oder in sozialen Medien. Also jeder hat seinen Social-Media-Account, jeder hat Kennwörter, jeder hat wahrscheinlich auch eine E-Mail-Adresse, die jüngere Generation weiß ich nicht genau, aber die meisten halt schon noch. Und das dann halt auszuweiten und zu sagen, okay, es ist doch auch ein privates Thema. Und ich sag mal, wenn du zu Hause ein Problem hast, wenn du ein privates Problem hast, dann kann es durchaus in das Unternehmen übertragen werden. Das sehen wir ja auch bei Sicherheitsvorfällen. Wenn wir Sicherheitsvorfälle haben, die aus privaten ruhen, treffen die natürlich uns auch. Also von daher müssen wir diese Flanke halt auch spielen. Und wir haben das announced. Ich weiß noch gar nicht. Aber über ein Jahr ungefähr muss das her sein. Ist sehr gut angekommen bei uns intern. Wir haben es international halt ausgespielt. Ja, seitdem können halt auch die Familie sozusagen von den Web-Based Trainings halt mit partizipieren.
Ich finde das super cool, weil es natürlich, wie du es beschrieben hast, also wenn was im Privaten passiert und das ist jetzt vielleicht sogar jemand, der hat irgendwie viele Zugriffsrechte, also der Angehörige von einem Mitarbeitenden, der sehr viele Zugriffsrechte hat, dann ist das für euch auch relevant. Und eine zweite Sache hast du gesagt, es sind eben sehr ähnliche Taktiken. Also warum sollte im privaten Bereich ganz anders angegriffen werden als im geschäftlichen Bereich? Wir wissen auch, dass das sehr ähnlich ist. Und das Thema KI, und das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung auch, ist etwas, also ich habe letztens einen Fall gehabt, also jemand, den ich gut kenne, der hat mir tatsächlich, also wir wussten schon, dass diese Angriffe häufig passieren, aber das war so der eindrücklichste Fall dessen mal aus erster Hand. Das war jemand, der hat eine Tochter. Und diese Tochter ist in der Schule und ich glaube 14 Jahre oder so. Und er hat dann da eben einen Anruf bekommen. Ja. Also man kennt natürlich die SMS, hallo Mama oder Papa. Ne? Also die gibt es ja schon in der großen Fläche und da weiß man auch, das ist relativ leicht zu durchschauen. Aber der hat eben so einen dieser Angriffe bekommen, wo dann eben ein Anruf passiert. Und er sagte, es war die Stimme meiner Tochter dort dran. Und die war natürlich aufgelöst, war in einen Autounfall verwickelt und dann wurde irgendwie weitergereicht an einen Polizisten und der hat dann gesagt, ja, da gab es jetzt einen Unfall und wir brauchen 5.000 Euro, sonst geht ihre 14-jährige Tochter ins Gefängnis. So, spätestens da wusste er, dass es unter Umständen jetzt sie nicht ist. Er wusste auch, dass sie in der Schule ist. Er hat parallel dazu mit ihr auf WhatsApp geschrieben. Jetzt weiß man nicht, war das Voice-Cloning, war das KI oder war das jetzt einfach auch nur der emotionale Impact, wenn da die Tochter am Telefon ist und weint, dann erkennt man die Stimme vielleicht doch nicht mehr so gut. Aber wir wissen, dass es kein Science-Fiction mehr ist, auf Basis von Social Media Voice-Cloning so zu trainieren, dass dann da auch wirklich die Stimme bei rauskommt. Zumindest wird es diese Fälle geben, da bin ich fest von überzeugt. Und daran sieht man, wie es dann ja eben auch nochmal ins Private reingreift und dass wir auch in Zukunft viel breiter denken müssen. Ne?
Absolut. Das ist einfach so am Ende des Tages, dass natürlich auch die Familie vielleicht ein Zielvektor sein kann, je nachdem, was wir da für ein Targetfeld haben. Auf der anderen Seite, wenn du sagst KI und Familie, finde ich es, und aber auch Cyberkriminalität, finde ich zum Beispiel, ist aktuell, dass halt viel zu wenig in der Schule darüber gesprochen wird. Und wir sind heutzutage vielleicht erstmalig an einem Zeitpunkt angekommen in der menschlichen Geschichte, wo Schülerinnen und Schüler oder die Kinder mehr wissen, was sie tun, als vielleicht die Eltern oder auch die Lehrer. Und das bringt natürlich einen zu der Frage, wie können wir da halt Herr der Lage werden? Ne? Also wie können wir sozusagen dann auch, wenn wir jetzt über Aktivismus sprechen, auch bei Kindern oder Jugendlichen, wie können wir das halt aufklären? Warum ist das noch kein Bestandteil heutzutage in der Schule, ein fester Bestandteil? Auf der anderen Seite, die Eltern verstehen es oftmals auch nicht. Also wie kommen wir da halt vor die Lage? Beispielsweise das CCC hat entsprechende Formate, wo man an die Schule geht, wo man aufklärt, zusammen mit den Eltern halt, was da passiert. Und es gibt zum Beispiel in den Niederlanden Statistiken, ob man denen jetzt glauben mag oder nicht, dass jedes 10. Kind in irgendeiner Form halt cyberkriminell ist. Also es fängt dann halt irgendwie mit so kleinen Kavaliersdelikten und so weiter an. Und am Ende haben die irgendwie einige Bitcoins und 250.000 Euro auf dem Konto. Und die Eltern wissen es halt nicht. Also wie kommen wir da vor die Lage? Wie bringen wir das auch in Schule mit ein? Und ich finde, da passiert noch zu wenig. Und das wird zum Thema KI. Ihr habt das ja selber auch mal gesagt. KI ist, glaube ich, in China bereits in den ersten Klassen halt ein Thema. Das wird uns irgendwann einholen. Also wenn wir solche Themen nicht mit reinbringen werden, bekommen wir da mehr und mehr gewisse Herausforderungen, würde ich sagen.
Ja. Also das ist, lass uns mal kurz ein bisschen zerlegen. Also die eine Sache ist natürlich das Thema Cyber Security in der Schule. Du hast den CCC, den Chaos Computer Club erwähnt. Da hatten wir auch Linus Neumann hier, der ja auch sehr engagiert dort ist, viele Vorträge macht. Und wir haben so ein bisschen über unsere ersten Schritte in die Cyberwelt uns unterhalten. Und die sind ganz ähnlich. Wir sind dann aber natürlich sehr schnell auf der guten Seite gelandet. Aber es gibt eben auch die Fälle, wo Leute dann eben sagen, hui, da kann ich aber sehr viel verdienen. Ne? Und ich werde auch gar nicht verfolgt. Wieder Stichwort Kryptowährung. Das ist eine Sache. Ja. Aber vielleicht nochmal auf das zweite große Thema, KI. Wir sind mittendrin. Ich kriege das durch meine Freundin in dem Fall auch immer sehr deutlich mit, die eben Lehrerin ist. Und also ChatGPT war sehr schnell unter den Schülern sehr verbreitet, ist natürlich auch die perfekte Anwendung. Und die Diskussionen sind dann natürlich sehr spannend, weil man dann sagt, okay, als Schule, verbieten wir das denn jetzt vielleicht? Das ist so ein bisschen wie Taschenrechner. Es gibt Klausuren mit oder ohne Taschenrechner. Damals wird es die sehr ähnliche Diskussion gegeben haben, als Taschenrechner neu waren oder dann so eine Größe hatten. Genauso wie es auch ja Open Book Klausuren gibt, wo man einfach sagt, ja, ganz ehrlich, hier geht es gar nicht um das Wissen zu replizieren, sondern hier geht es um die Kombinatorik oder was weiß ich, auch anzuerkennen, das ist nun mal einfach da und die Schülerinnen und Schüler sind die allerersten, die es adoptet haben. Aber ich glaube, das stellt auch nochmal die Frage, was wollen wir eigentlich in Schulen unterrichten oder was müssen wir unterrichten? Was sind im Grunde die Zukunftsfähigkeiten in 10 bis 20 Jahren? Ich wüsste gar nicht, ob ich in der Lage bin, das so auf den Punkt zu bringen, außer vielleicht kritisches Denken, Kreativität, moralischer Kompass oder sowas. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr spannende Diskussion. Aber irgendetwas muss passieren. Ja. Nur wie machen wir es? Und das ist die zweite Frage. Also das Lehrpersonal ist ja jetzt schon extrem dünn aufgestellt. Wer soll es machen?
Also zum einen ist es auch so, zu der Wie-Frage aus meiner Sicht und den Inhalten einer KI in Schule muss man sich, glaube ich, erstmal vergegenwärtigen, dass das ja nicht unbedingt bei allen gut ankommt. Also ein Großteil oder ein Teil der Gesellschaft hat Angst vor dieser Technologie, versteht das auch nicht mehr, was da passiert. Das hat also was mit Aufklärung zu tun, aus meiner Sicht. Das heißt, wenn wir jetzt über Schule sprechen, müsste man einfach ein Stück weit schauen, wie man halt auch eine Aufklärung im Sinne von KI, was ist dahinter, was passiert mit deinen Daten. Es wird ja nicht bei ChatGPT bleiben, du gehst in Bildgeneratoren, zukünftig kommt das eher in vielen Standardprodukten mit rein, sicherlich. Also was ist das eigentlich, wofür kann ich das nutzen, worauf muss ich aber vielleicht auch achten? Im Sinne beispielsweise von Lizenzverletzungen oder Ähnlichem, ne, oder Copyrightsverletzungen, die ich dann durchführen kann. Wer das machen kann an Schulen, ist eine gute Frage, kann ich auch nicht beantworten. Aber ich glaube, man sollte sich damit auseinandersetzen, zu sagen, vielleicht gibt es mal einen Tag, wo bestimmte Leute einfach eingeladen werden, wo mal darüber gesprochen wird, wie beim CCC. Somit halt einfach mal anzufangen, um sich über diese Themen halt auszutauschen und aber auch die Gefahren, die dahinter lagen. Das ist ja im Grunde genommen, wenn man mal jetzt heute in den World Economic Bericht reinguckt, ist das ja ein Riesenthema, das ist einfach mal Desinformation. Und Desinformation, glaube ich, sehen heute die Jugendlichen tagtäglich hundertfach auf ihren mobilen Endgeräten. So, und das ist ein Riesenissue. Keiner spricht darüber. Keiner reguliert die Anbieter, die da irgendwas Fake News-mäßig sozusagen veröffentlichen heutzutage an der Stelle. Und das halte ich auch tatsächlich für ein Problem.
Lass uns das ganz kurz nochmal einordnen. Also wir sprechen über das Thema gar nicht so selten hier, dass gerade im World Economic Forum, der Global Risk Report, da sagen die im Grunde immer, ne, was sagen die wirtschaftlichen und politischen Führerinnen und Führer weltweit, was sind die größten Risiken für unsere Weltwirtschaft? Und ganz oben sind da natürlich auch Umweltkatastrophen oder beziehungsweise Global Warming und Extremwetter. Das führende technische Risiko ist Cybercrime und jetzt neu eingestiegen Desinformation oder KI-basierte Desinformation. Liegt natürlich auch daran, wir leben in sehr politischen Zeiten. Wir haben ja vor kurzem eine Präsidentschaftsdebatte in den USA verfolgt. Wir haben hier eine Europawahl gehabt. Wir werden eine Bundestagswahl haben. Ist ein Thema, über das man, glaube ich, gar nicht genug sprechen kann. Und nun gehen nun also viele Menschen davon aus, dass das hier auch unsere Demokratie oder Demokratien gefährden kann. Und da gibt es natürlich sehr viele Engels. Du hast einen beschrieben, also Fake-Informationen, die KI generiert, im Grunde in die Netzwerke gespült werden. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir regulieren die, ne, da haben wir hier den OpenAI, Microsoft. Wir haben vielleicht noch Meta mit einem Modell, wobei das ja Open Source ist. Da stellt sich sehr schnell dann die Frage, ja, Watermarking, ne, dass man irgendwie sagt, wir können da jetzt an das Video, also wenn da kein Watermark dran ist, dann glauben wir dem schon mal nicht. Da frage ich dann manchmal, löst das das Problem? Weil wir natürlich ja auch Bevölkerungsschichten haben, die sehr empfänglich sind und die sagen vielleicht, ah, Watermark, ja, das ist mir schon mal ganz egal, weil dem Facebook, dem vertraue ich nämlich eh nicht.
Ja, das ist ja schon eher eine philosophische Frage, die du gerade stellst. Ich weiß auch nicht, ob das eher noch ein zweiter Schritt ist, den du anteaserst, weil also aus meiner Sicht müsste man sich ja mal mit dem Gedanken beschäftigen, auf regulatorischer Seite hier in Deutschland oder vielleicht sogar auch in Europa, wie wir damit umgehen wollen, grundsätzlich. Also wie wollen wir damit umgehen mit der Flut von Desinformationen über diese ganzen sozialen Netze, die tagtäglich halt reinkommen. Also wollen wir uns da irgendwo ein Stück weit aufstellen? Wollen wir eine Regulatorik halt rausbringen oder halt nicht? Und aus meiner Sicht ist das erstmal so wäre das der erste Stein zu sagen, ja, okay, wir setzen uns damit auseinander, müssen natürlich dann auch überlegen, was man vielleicht technisch machen kann, weil es natürlich nicht trivial ist bei dem milliardenfachen Content, der täglich irgendwo erzeugt wird. Aber ich glaube, wenn man sich mit dem nicht beschäftigen wird, wird das schon noch mehr und nicht nur in Wahlen zu einem großen Problem hier in Europa, also eigentlich weltweit führen.
Ja, ich glaube auch, Regulatorik ist sicherlich Regulatorik hat ja häufig dann so einen motivierenden Charakter, ja, drückt in eine, einige werden jetzt sagen, nee, genau das Gegenteil ist der Fall, aber ich meine, als Impulsgeber, wie war das, wenn wir gleich über die Security-Regulatorik sprechen, ist das ja wirklich so, dass da Impulse gesetzt werden, die eigentlich gut sind, ne? Und dann kann man sich über die Details unterhalten, aber in der KI-Regulatorik, da gab es ja jetzt dann auch den AI-Act nach langem Ringen, wird das sicherlich das Thema ein bisschen kleiner machen. Also zum Beispiel, was mir sehr prägnant im Kopf ist, dass es dann wirklich ich habe so einen Account, der zeigt so KI-generierte Bilder, die besonders emotional sind. Also in den USA, dann ist da ein Kriegsveteran und der hat irgendwie, die sind aber sehr einfach zu erkennen, dass es sich hier um KI-generierte Fake-Bilder handelt. Die haben aber trotzdem 40.000 Likes und Herzen darunter. Und das finde ich wirklich spektakulär, weil natürlich, also es ist für jemanden, der mal 2, 3 von solchen KI-generierten Bildern gesehen hat, oder manchmal ist das sogar auch physikalisch unmöglich, dann wächst dann so ein Kind aus dem Arm oder sowas. Also das ist dann wirklich noch so ein Modell, was nicht ganz perfekt ist. Und dennoch fühlen sich Menschen angesprochen durch diese tiefe emotionale Message, die in diesem Bild rüberkommt. Nämlich da ist ein Kriegsveteran und der kümmert sich um sein Kind und ist aber jetzt hier für Trump oder keine Ahnung, denke ich mir jetzt aus. Deshalb, wenn da jetzt auch noch ein Watermark drauf wäre, mit KI generiert, also die Leute haben ja gar nicht erkannt, dass das ohnehin gar nicht realistisch ist, dieses Bild. Und da ist diese Macht der Emotionen ist so stark. Deshalb, ich glaube, wir müssen, und das ist ja auch das, was du sagst, viel mehr dann auch über Bildung kommen und Aufklärung und so wie wir das in anderen Bereichen auch schon in der Vergangenheit gemacht haben, wo wir gesagt haben, so, wir müssen mehr aufklären, auch über die, was weiß ich, Vergangenheit von unserem Land hier. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn Dinge emotional sind, ist es eh schwierig, da noch sauber zu unterscheiden an der Stelle. Ich denke auch, also man sollte vorher ansetzen, man sollte in der Schule ansetzen, die Dinge halt vermitteln, Umgang, Risiken, was ist eine gute Information, was ist eine schlechte, die Dinge zu hinterfragen. Lass uns nochmal ins Unternehmen gehen. Was ist eine Phishing-E-Mail? Und warum, wenn du sie gemeldet hast, also es gibt ja einen Meldebutton sozusagen und das Ding kommt zurück und wird als grün sozusagen reportet, warum ist es dann vielleicht trotzdem noch sinnvoll, darüber nachzudenken, ob es vielleicht trotzdem eine Phishing-Nachricht ist? Weil es halt irgendwelche psychologischen Faktoren eingebaut hat, so bestimmte Sachen, die halt Technik nicht erkennt, die man aber, sag ich mal, logisch einfach auseinandernehmen kann. So, und zurück zur KI in der Schule, würde ich auch sagen. Ne, was ist eine gute Information? Was ist eine schlechte Information? Woran kann ich erkennen, ob das jetzt echt ist oder halt nicht an der Stelle? Natürlich, es wird von Tag zu Tag, würde ich schon fast behaupten, schwieriger werden, das halt zu unterscheiden. Und nichtsdestotrotz muss man sich da einfach früh mit auseinandersetzen, denke ich.
Finde ich sehr treffend, wie das, ne, gute, schlechte Informationen. Das ist ja etwas, was wir im Phishing-Training zum Beispiel auch machen, wo wir auch sagen, es gab ja auch schon vor KI Spear-Phishing, wo jemand sich sehr, sehr genau über das Unternehmen informiert hat. Und dann war das wirklich sehr überzeugend. Ich habe dann häufig gesagt, werde ich ja dann manchmal gefragt, okay, was sind die 3 Tipps, woran kann man es immer kennen? Wissen wir, dass es die nicht gibt? Aber ich habe immer gesagt, als allererstes würde ich beim Motiv anfangen. Wenn jemand irgendetwas will und am besten noch unter Zeitdruck will und am besten noch etwas unter Zeitdruck will, was dann den vermeintlichen Absender auch positiv sein könnte, dann ist das schon mal, wie in der Kriminalistik, ein ziemlich sicheres Zeichen. Also wenn man erkennt, dass da eine Agenda ist, dass jemand irgendwas möchte, dann würde ich es mir genauer angucken.
Ja.
Kommen wir mal vielleicht von den großen Emotionen zum letzten Themenbereich der, ich will jetzt nicht sagen, die Regulatorik ist das Gegenteil von Emotionen. Nee, weil in der Regulierung haben wir auch sehr emotional geführte Diskussionen, denn wir haben teilweise nun neue Regulierungen oder Frameworks, die ausgerollt werden, die durchaus für ziemlich viel Emotion oder auch Schweißperlen oder was auch immer teilweise bei Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern sorgt. Stichwort ist zum Beispiel die Network and Information Security Directive, NIS 2, die nun gerade ausgerollt wird. Noch ist sie nicht ganz scharf geschaltet, aber schon bald am 17. Oktober wird sie das sein. Und weil wir das auch viel gefragt werden, haben wir mal gedacht, und du hast dich da auch sehr zu natürlich informiert, steckst im Thema drin, dass wir vielleicht auch mal so ein bisschen darüber sprechen. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Es ist ja nicht nur NIS 2, sondern es sind auch andere Themen. Stell dir mal vor, ich bin jetzt hier ein typischer Geschäftsführer und sag, ja, was, ich weiß da eigentlich gar nichts von. Betrifft uns das?
Gute Frage. Also ich würde erstmal so starten wollen, dass die Idee der Europäischen Union darin besteht, die Kritisregulierungen, die halt vorher ja schon galten, die übrigens ja auch noch nicht in allen Ländern umgesetzt sind bis heute.
Muss man ganz kurz sagen, kritische Infrastruktur,
genau.
Also besonders wichtige Unternehmungen oder Organisationen.
Genau, da gab es ja eine Regulierung vorweg und die auch schon ein paar Jahre alt ist. Und dann ist halt Folgendes passiert. Diese Regulierung regelt halt diese kritischen Infrastrukturen, dass sie einfach mehr machen. Im Sinne von Cyberhygiene. Sie müssen bestimmte Sachen halt mehr einhalten. Und da hat man halt festgestellt am Ende, dass die Lieferkette, also die Zulieferer dieser kritischen Infrastrukturen irgendwie doch noch ausfallen und nicht mehr da sind teilweise, weil ein Ransomware-Befall oder ähnliches.
Nehmen wir mal ein Beispiel, um das genau mal greifbar zu machen. Kritische Infrastruktur denken wahrscheinlich viele irgendwie auch einmal an einen Energieversorger zum Beispiel. Ne? Und die fallen auch da drunter, aber es ist auch Abfallindustrie ja. Da drin. Es ist aber auch
Großbäckereien
ab einer bestimmten Größe. Also all das, was wir für unser tägliches Leben brauchen. Und dann hat man die Regulierte gesagt, ich schau mal drauf. Ihr habt hier bestimmte Regeln und bestimmte Minimalstandards, die ihr erfüllen müsst. Und dann hat man gemerkt, oh, das reicht nicht. Weil auch die sind wiederum abhängig von anderen.
Genau, die sind abhängig von ihren Lieferanten. Die betitelt man jetzt in der NIS 2 als wichtige oder besonders wichtige Einrichtung und hat halt festgestellt, okay, die müssen wir auch mit reinnehmen jetzt am Ende des Tages, weil wir halt festgestellt haben, wenn die nicht funktionieren, dann funktioniert die Kritis-Umgebung sozusagen auch nicht. Und ja, jetzt gab es mit der NIS 2-Direktive, ist ja jetzt vor kurzem der erste offizielle Entwurf rausgekommen, Referentenentwurf. Und da geht es jetzt halt zum einen darum, kurz gesagt, dass wir 10 technische Handlungsfelder erfüllen müssen, wie beispielsweise Umgang mit Krisen, dass man da eine Notfallversorgung hat. Wie gehen wir mit Kryptographie um? Weil Kryptographie zukünftig, wenn wir jetzt über Supercomputer nachdenken und so weiter, halt ein wichtiges Teil ist in der Kette, um lebensfähig, sage ich jetzt mal so, zu sein. Es geht um Multifaktor-Authentifizierung, es geht auch darum die Lieferkette und ähnliche Themen. Und das BSI hat jetzt sozusagen zukünftig auch die Möglichkeit, wenn du jetzt der Geschäftsführer bist, würde ich dir sagen, je nachdem, ob wir besonders wichtig sind oder wichtig, halt bis zu 10 Millionen an Strafzahlungen zu verlangen. Sie kann dich auch sozusagen von deiner Geschäftsführungstätigkeiten aussetzen.
Kurzfristig absetzen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo es sich auch sehr emotionalisiert. In der Realität wahrscheinlich jetzt nicht jede Woche der Fall. Ne?
Gehe ich jetzt auch nicht davon aus. Aber es gibt beispielsweise recht empfindliche, zum Beispiel, dass zukünftig innerhalb von 24 Stunden, wir erinnern uns zur DSGVO, ne, also zum Thema Datenschutz, die haben innerhalb von 72 Stunden eine Meldung. Wir müssen das zukünftig in 24 Stunden machen. Das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung, weil das Wochenende da ja nicht ausgesetzt wird an der Stelle, Meldungen beim BSI zu machen. Und tatsächlich, wenn man das nicht tut, meine, kann auch bis zu 5 Millionen Euro halt bestraft werden. Also da sind schon so ein paar Sachen halt mit drin. Und am Ende, was haben sie sich dann überlegt, um das abzuprüfen, was gemacht werden muss oder diesen Anforderungskatalog, da gibt man ja die Kritisregulierung tatsächlich jetzt an diese wichtigen oder besonders wichtigen Entitäten halt weiter, also an die Unternehmen. Das heißt, von den Anforderungen ist es das Gleiche wie bei Kritis, jetzt nur erweitert auf wichtige oder besonders wichtige Unternehmen. Und ich denke, da muss man natürlich nochmal unterscheiden, wenn man sich mit Informationssicherheit, also mit dieser ISO 27001 in der Vergangenheit schon auseinandergesetzt hat und da auch einiges getan hat, dann ist man wahrscheinlich nicht ganz so schlecht aufgestellt als Unternehmen, die das vielleicht heute zum ersten Mal hören. Und wenn man diese Einstiegsklauseln sich auch anguckt, also wann man überhaupt davon betroffen ist und welche Umsätze da gehen und welche Mitarbeitenden anzahlen, dann sind es halt einfach auch schon kleinere Unternehmen, die, glaube ich, heute schon eine gewisse Herausforderung dann haben, diese Dinge halt dann auch umsetzen zu können.
Mhm. Diese Herausforderung, also das muss man natürlich auch nochmal ein bisschen betonen, das ist nicht nur etwas, wo man irgendwie einen Fragebogen ausfüllt, sondern da guckt man eben in diesen 10 technischen Bereichen eben auch genauer nach, machen sie Folgendes, also Mitarbeiterschulungen sind zum Beispiel auch damit drin. Dennoch würde man jetzt ja wahrscheinlich sagen, es ist eher so, auf Englisch sagt man das Bare Minimum, ne? Oder also es ist nicht so, dass wenn man jetzt sagt, so NIS 2, ich habe jetzt abgehakt, jetzt bin ich auch sicher, ne?
Nee, das ist mit Sicherheit nicht. Vielleicht noch auf eins, was du gerade gesagt hast, also zum Thema Schulungen. Wir haben das mal mit unserem Beratungshaus auseinandergenommen, weil ja auch Schulungen für die Geschäftsführung tatsächlich anstehen zukünftig. Und haben mal gefragt, was ist denn da so die Hausnummer, die da erwartet werden würde? Und das Beratungsunternehmen sagte halt, irgendwas zwischen 4 bis 8 Stunden wären da schon angemessen pro Jahr, was natürlich schon eine gewisse Herausforderung ist, denke ich, das dann halt auch umsetzen zu können.
Also die Geschäftsführung einen ganzen Tag im Grunde pro Jahr rauszunehmen.
Ja, genau.
Ja, ja.
Das ist dann schon Spaß an der Stelle, ja.
Ich meine, am Ende geht es ja immer, und ich glaube in deinem Job ja am allermeisten, um eine Balance, ne, zwischen Kurzfrist und Langfrist und ne, Risikominimierung, gleichzeitig nicht mehr zu viel Aufwand. Aber wenn man sich natürlich auch vor Augen führt, dass die Führungskräfte in einem Unternehmen gleichzeitig häufig auch diejenigen sind, die meisten Zugriffsrechte haben, die Dinge freigeben können, ne? Stichwort KI-Videocall in Hongkong, 25 Millionen rausüberwiesen, macht es vielleicht ja sogar auch Sinn, aber man muss natürlich irgendwo bei der Realität auch bleiben, und dann geht es dann wieder darum, genau das Richtige zu vermitteln. Krisensimulationen oder so etwas, kann ich mir auch vorstellen, ist natürlich auch relativ relevant jetzt gerade eben für die Führungskräfte eines Unternehmens, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also am Ende denke ich, sollten sich die meisten Unternehmen darauf einstellen, dass sie halt mal betroffen sind, und von daher proaktiv ein Krisenmanagement zu betreiben, Krisenstab aufzubauen, entsprechende Playbooks halt zu haben, Incident Response Team zu haben. Das ist, denke ich, schon heutzutage essentiell wichtig, um halt dann auch in einer Krise schnell handlungsfähig zu sein und damit auch am Ende wieder schnell lieferfähig zu sein gegenüber den Kunden, die es dann ja auch mit betrifft.
Also im eigentlichen Sinne übernimmt der Gesetzgeber hier natürlich eigentlich eine, ja, und da sage ich es wieder, eine motivatorische Aufgabe und sagt, bitte hier mal in diese Richtung, guckt euch das mal an. Es reicht dann auch immer noch nicht aus, um komplett resilient zu sein. Also das, was jetzt ein Unternehmen wie ihr irgendwie den Best-Practice-Standard erfüllt, der geht weit über NIS, oder nicht weit, aber der geht schon ordentlich über NIS 2 hinaus. Und deshalb ist es eigentlich im Interesse des Unternehmens, das auch zu erfüllen, weil ansonsten spielt man schon ein bisschen mit dem Feuer, ne?
Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, diese Dinge zu regulieren, also im Bereich der Informationssicherheit gewisse Mindeststandards halt auch mit einzuführen. Ich sage jetzt mal, über die Grenzen, welche Unternehmen da betroffen sind oder nicht, lässt sich sicherlich lange streiten an der einen oder anderen Stelle. Aber ich denke, grundsätzlich ist es schon richtig, wenngleich es natürlich mehr Aufwand ist, organisatorischer Aufwand, den man hat. Auf der anderen Seite würde ich mir von Seiten des Staates auch wünschen, dass sie vielleicht andere Anreize schaffen, um halt mehr in puncto Informationssicherheit zu investieren. Also wo sind die Anreize heutzutage, außer mit dem kleinen Schieber von der Seite sozusagen, bitte einmal eine NIS2-Konformität herstellen. Wie können wir echte Motivationswerte für Unternehmen schaffen?
Ja. Ah, okay, also du sagst, der regulatorische Druck reicht vielleicht noch nicht aus. Was wäre das aus deiner Sicht? Also dann
zum Beispiel monetäre Vorteile oder eine Steuerentlastung. Genau.
Steuerprivilegien oder so etwas, ja.
Beispielsweise, ja.
Also wenn man sich das mal, irgendjemand ganz schlau ist, kann das bestimmt durchrechnen, dass das volkswirtschaftlich unter Umständen, oder ich bin mir ziemlich sicher sogar, wahrscheinlich sogar einen tollen Effekt hat, weil das muss man auch irgendwie sich natürlich vor Augen führen. Jemand, der sagt, ach, ich investiere da nicht, weil das ist für mich nur ein Cost-Center, ne, nur ein Kostenblock, spielt ja nicht nur mit dem Risiko des Unternehmens, der Arbeitsplätze, sondern letztlich auch der Geschäftspartner, ob das jetzt Zulieferer oder Kunden sind. Und deshalb sich zumindest in einem Mindestmaß dort aufzustellen, ist volkswirtschaftlich auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ne? Wenn du jetzt mal sagst, okay, jetzt hört uns hier jemand zu und sagt, okay, NIS 2, habe ich jetzt gerade ganz offen zum ersten Mal gehört. Wie würdest du vorgehen oder was würdest du diesen Leuten raten? Was sind so die allerersten Schritte, um ins Thema reinzukommen? By the way, wir haben natürlich auch ein White Paper dazu. Das kann man sich bei uns auf der Webseite runterladen. Da steht, glaube ich, auch drin, zählt man jetzt dazu oder nicht? Aber was sind so Schritte?
Ja, ich denke, das Erste, was man tatsächlich machen sollte, ist, sich einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen, seinen IT-Dienstleister oder wer auch immer sozusagen da ist, einmal zu fragen, okay, was sind vielleicht die konkreten Anforderungen, was müssen wir hier tun im Unternehmen? Gleichzeitig würde ich aber auch empfehlen, sofort erstmal eine Betroffenheitsanalyse durchzuführen, weil vielleicht bin ich ja gar nicht betroffen, dann kann ich mir schon alles sparen. Ne? Wenn ich dann aber betroffen bin, dann würde ich mir, je nachdem, um welches Unternehmen sich das jetzt handelt, bei kleinen Unternehmen nochmal Hilfe holen und eine Fit-Gap-Analyse machen zu den Kritisregulierungen, die es da gibt. Das ist irgendwie Paragraph 8a. Da sind die halt verlinkt und da gibt es dann irgendwie um die 120, glaube ich, konkrete Anforderungen, die halt umgesetzt werden müssen. Und das wäre jetzt so dieser erste Punkt zu sagen, das prüfe ich jetzt mal, wie groß ist sozusagen die Differenz, was muss ich noch an To-Dos nach hinten rausschieben. Dennoch muss man auch ein bisschen Entlastung mit reingeben, weil, ich sag mal, diese Überprüfungsrechte oder die Nachweisrechte des BSI greifen erst, jetzt weißt du es, glaube ich, besser als ich, 2 oder 3 Jahre später.
Genau, es gibt so eine Grace-Period, wie das auch bei der DSGVO der Fall war. So, und wir haben jetzt eine Deadline am 17. Oktober diesen Jahres. Und üblicherweise, boah, das weiß ich sogar auch nicht, die Grace-Period bei der DSGVO hat 2 Jahre gedauert. Dennoch, ich meine, du hast gesagt, ne, wenn man jetzt da nicht drunter fällt, dann kann man sich sparen. Das stimmt natürlich so nicht. Man ist dann von der Regulatorik nicht betroffen. Man tut trotzdem gut, zumindest ein paar von diesen 120 Controls sich mal anzuschauen. Ne?
Ja, vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen ausholen, weil so ganz so einfach, wie es eben gesagt hat, ist es natürlich nicht. Weil das eine ist eine direkte Betroffenheit, das andere ist eine indirekte Betroffenheit, die ich halt auch haben kann, weil zum Beispiel ein Kunde das von mir verlangt oder ähnliches oder ich in einem Verbund, einer Holding bin, die vielleicht betroffen ist, wir sind im selben Netzwerkverbund ist. Also da gibt's in den Ausnahmen sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man sich halt angucken sollte. Von daher würde ich bezüglich der Betroffenheit auf jeden Fall einmal meinen Rechtsanwalt kontaktieren, um zu gucken, okay, was greift da, welche Gesellschaften sind jetzt betroffen da drin oder bin ich vielleicht indirekt betroffen und muss dann entsprechendes ableiten.
Ja. Das sind dann meistens so Anforderungen, ob das die Größe ist, ob das dann der thematische Bereich ist und man muss halt auch das ganze Konzerngeflecht sehen. Ihr seid selber nicht direkt betroffen, oder?
Doch, doch, wir sind betroffen. Unter NIS 2 prüfen jetzt gerade nochmal die europaweite Betroffenheit in den einzelnen Gesellschaften. Das ist halt nicht so einfach herauszufinden. Und genau.
Ja, also ich glaube, wir haben hier so einen guten Kurzüberblick geliefert und den Impuls gesetzt. Es gibt viel Material, um sich da noch etwas tiefer reinzuarbeiten. Aber es kommt jetzt auf uns zu und so langsam kommen dann auch diese üblichen Deadlines näher. Wie gesagt, im Oktober wird das Ganze dann live geschaltet, zumindest was NIS 2 angeht. David, wir sind schon zum Ende gekommen. Wir haben ja 3 sehr dichte Themen gehabt. Wenn du mal einmal noch in die Zukunft ausblickst, das frage ich am Ende manchmal ganz gerne. Also wir haben über die Regulatorik gesprochen, wir haben über Bildung gesprochen. Was sind Dinge, wo du sagst, das möchte ich hier auch noch heute mal mitgeben? Vielleicht auch einfach nur, geht dein Blick in die Zukunft positiv oder pessimistisch? Was willst du uns mit auf den Weg geben?
Ich halte das wie mein Nachbar, der hat mir das mal früher erklärt. Das ist so ein bisschen sinusförmig. Also manchmal hat man das Gefühl, man ist mir nicht mehr vor der Lage. Später kann schon wieder anders aussehen. Ich glaube, am Ende, deswegen hatte ich das anfänglich auch gesagt, blicke ich da positiv in die Zukunft, denke auch, dass KI uns positiv nach vorne bringen kann. Nichtsdestotrotz gilt es natürlich, den eigenen Verstand zu nutzen und zu hinterfragen, ob das, was man jetzt gerade da so vor sich hat, auch viel mit der Realität noch zu tun hat oder mit der Wahrheit.
Das finde ich ein super schönes Abschlusswort. Also den eigenen Verstand nicht ausschalten. Gesunder Menschenverstand ist immer noch ein sehr, sehr, sehr wertvolles Tool in diesen Zeiten der des Information Overload und der Desinformation. Und das finde ich, das wollen wir auch hier in diesem Podcast jederzeit eigentlich den Leuten mit auf den Weg geben. Deshalb vielen Dank dir, David. Es hat mir große Freude gemacht, dass wir uns jetzt auch mal noch ausführlicher mal unterhalten konnten.
Ja, aber super kurzweilig, Niklas.
Es hat mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, an den Geräten da zu Hause haben auch viele Leute, oder ich weiß, dass viele Leute was mitgenommen haben. Und dementsprechend vielen Dank nochmal und auch an unsere Hörer. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst uns sehr gerne eine kleine Bewertung oder folgt unserem Podcast, abonniert ihn und hört gerne beim nächsten Mal wieder mit rein. Auf Wiedersehen. Ciao.
Ciao. Vielen Dank.
Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.